Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Gespräch über ein Grundthema der Philosophie und auch ein Grundthema, das jeden Staatsbürger, das jeden von uns und jede von uns angeht, nämlich die Frage eines vorpositiven Rechts bzw. die Frage, ob alle Rechte und Gesetze, von denen wir umgeben sind, menschliche Satzungen sind, also ausschließlich vom Willen des Gesetzgebers abhängen, oder ob es Prinzipien gibt, Menschenrechte gibt, Naturrechte gibt, Faktoren gibt, die dem Recht, dem positiven Recht, das unsere Gesetzgeber, unsere Parlamente festsetzen, vorhergeht. Diese Frage ist von ungeheurer Bedeutung und der sogenannte Rechtspositivismus, eine meines Erachtens überaus törichte Theorie, die ein sehr gescheiter Mann, Hans Kelsen, entwickelt hat, behauptet, dass nur der Wille des Gesetzgebers die Quelle der Gesetze ist, dass es also keine solchen präpositiven, naturrechtlichen und menschenrechtlichen Grundlagen des positiven Gesetzes gibt. Wir könnten uns wohl kaum ausdenken, wie schrecklich eine Gesellschaft wäre, die dazu führen würde oder in der eine Situation herrschen würde, wo alle erdenklichen Gesetze einfach durch einen Willkürakt des Gesetzgebers angeordnet würden. Es gäbe ein Chaos, es gäbe eine Ungerechtigkeit, die kein Mensch auch nur zwei Tage ertragen würde. Man könnte, wenn man über die Straße geht, zum Tod verurteilt werden, wenn man seine Religion ausübt, geköpft werden, wenn man mit einem anderen Menschen spricht, ins Gefängnis abtransportiert werden. Es gäbe keinerlei Schranken, um irgendein Recht, irgendein Naturrecht, irgendein Menschenrecht, das der Gesetzgeber noch achten müsste. So ist die Frage, was ist die Quelle oder gibt es Quellen, in denen uns sich erschließt, dass es Prinzipien des Rechts gibt, die nicht von der Willkür des Gesetzgebers abhängen, eine Grundfrage, die wir uns heute stellen wollen.
Haben Nichtchristen, diejenigen, die nicht getauft sind oder aus der Kirche ausgetreten sind, weshalb auch immer, auch Gerechtigkeit zu erfahren von der Natur, von Gott oder nur vom Staat?
Die Philosophen schon der Antike haben die Meinung vertreten, dass es eine Vernunft gibt, die den positiven Gesetzen vorhergeht, die die positiven Gesetze regelt und ihnen eine Ordnung auferlegt, die sie nicht missachten sollen oder missachten dürfen. Die Stoiker in der Antike sind vielleicht am weitesten gegangen, ein solches universales Naturrecht, wie es auch dem Völkerrecht und dem internationalen Recht weitgehend zugrunde liegt, zu postulieren. Und im römischen Recht, in den Digesten und den Institutionen, in denen das römische Recht kodifiziert und aufbewahrt wurde, finden wir großartige Stellen über das Naturrecht. Eine dieser Stellen, und die auch auf Cicero zurückgehen, Cicero ist einer der bedeutendsten römischen Philosophen, der die Idee des Naturrechts verteidigt hat. Eine dieser Stellen kann ich vielleicht in Antwort auf unsere Frage von Annika lesen, nämlich eine Stelle, in der die Wurzel dieses dem positiven Recht, vorhergehenden Rechts genannt wird. Dort heißt es, es gibt nämlich ein wahres Gesetz, die rechte Vernunft, die mit der Natur übereinstimmt, die auf alle verteilt ist, die ewig bleibend ist, also ein ewiges Gesetz, wie es schon Antigone in Sophokles' Tragödie Antigone in ihrem Gespräch mit Kreon in Anspruch nimmt. Ein ewiges Gesetz, das über dem Gesetz des Kreon steht und dem sie gehorcht. Und dieses Gesetz ruft zur Pflicht, verbietet und schreckt uns ab vom Betrug und so fort. Also die Guten befolgen dieses Gesetz, die Schlechten befolgen es nicht. Kein Mensch kann es abschaffen, kein Senat kann von ihm befreien oder von ihm loslösen. Es ist nicht ein anderes Gesetz in Rom, nicht ein anderes Gesetz in Athen, nicht ein anderes Gesetz hier oder dort, später oder früher, sondern alle Völker und zu jeder Zeit haben dieses eine Gesetz, das ewig und unveränderlich ist. Und es ist der gemeinsame Lehrer und der Herrscher aller. Und es kommt von dem Herrscher und Lehrer aller, nämlich Gott, der Gründer dieses Gesetzes, der Verteiler und der darüber wacht ist. Also diese Stelle drückt aus, in Antwort auf die Frage, dass die letzte Wurzel aller Dinge und damit auch aller Gesetze in Gott liegt, dass dieses Gesetz aber auch mit der Natur übereinstimmt, dass es also nicht ein willkürliches, positives, göttliches Gesetz ist, sondern dass es von der Natur der Dinge abhängt, dass es überall verbreitet ist, dass es ewig ist und so fort. Nun sind das sehr große Worte über dieses Naturgesetz oder über dieses Naturrecht. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns fragen, genauer und philosophisch präziser, was denn diese Momente sind, die dem positiven Gesetz vorhergehen. Und hier lassen sich viele Erkenntnisse gewinnen und viele Unterscheidungen durchführen. Es ist vielleicht besonders wichtig, diese Frage zu stellen, weil das sogenannte Naturrecht auch oft in einem Sinn verstanden wurde, der gerade das Gegenteil dessen ist, was wir hier darlegen wollen. Nämlich das Naturrecht im Sinn des darwinisch begriffenen Rechts des Stärkeren. Schon die Sophisten Kallikles, Polos und Gorgias, die mit Sokrates im Dialog, platonischen Dialog Gorgias sprechen, berufen sich auf das, was von Natur aus Recht ist. Und sie meinen einfach das Recht des Stärkeren, der den Ärmeren berauben kann, der stehlen kann, der, wenn er die Gewalt im Staat hat, frei ist, alles zu tun, was er will. Und das nennen diese Sophisten das Naturrecht. Und sie setzen es entgegen dem, was nur nach der Setzung, nach Menschensatzung, Thesei, rechtens ist. Also sowohl dem positiven Gesetz als auch allen Berufungen auf das, was wir heute das Naturrecht nennen.
Was sind eigentlich solche Elemente des Rechts, die nicht davon abhängen, dass sie positiv gesetzt werden, dass sie also wirklich erst durch den Gesetzgeber gesetzt werden? Was sind das für Elemente, die eben unabhängig davon sind?
Nun, zur Frage, was denn die verschiedenen Momente oder Elemente sind, die dem positiven Recht, dem positiven Gesetz vorhergehen, so müssen wir vieles unterscheiden. Und durch diese Unterscheidungen werden wir erkennen, welcher Wahnsinn und Unsinn es ist, eine absolute Setzung des Rechts, des positiven Rechts annehmen zu wollen, die an keinerlei dem Gesetzgeber, dem Willen des Gesetzgebers vorhergehende Faktoren gebunden wäre. Da ist zunächst ein gewaltiges Feld, das auch das römische Recht anerkannt hat und das eigentlich jedes Recht und jedes Gesetz der Welt anerkennen muss, nämlich einfach die Natur der Sache, die Natur der Sachen. So kann man nicht zum Beispiel einen Berg, der feststeht und den jemand besitzen mag, so behandeln, als wäre er eine bewegliche Sache und als könnte man ihn täglich von einem Ort zum anderen transferieren. Oder man kann nicht ein Gesetz machen über das Nicht-Quälen-Dürfen von Bäumen oder von Pflastersteinen. Warum? Weil sie nicht empfinden können, weil man sie gar nicht quälen kann. Also in tausenderlei Formen muss das Gesetz auf die menschliche Natur, auf die Natur der Sachen, der Dinge, der Leblosen und der Lebendigen, der verschiedenen Arten von Besitz Rücksicht nehmen. Es kann sich nicht hinwegsetzen über die Natur der Sache und damit über ein gigantisches Feld von jedem positiven Gesetz vorgegebenen Faktoren. Es gibt aber auch andere, noch spezifisch direkter in das Rechtliche eingreifende präpositive Faktoren, die also dem positiven Gesetz, dem Willen des Gesetzgebers vorgegeben sind. Der deutsche jüdische Philosoph Adolf Reinach, der tragischerweise schon in seinen 30er Jahren im Ersten Weltkrieg als Sanitäter gefallen ist, der hatte sich freiwillig zur Verteidigung bzw. zum Beistand den Verwundeten gemeldet und ist auf dem Feld gefallen. Adolf Reinach, ein Schüler und vielleicht der begabteste Schüler Husserls und der Gründer der sogenannten realistischen Phänomenologie, die auch an unserer Hochschule in Liechtenstein weiter gepflegt wird, hat ein bedeutendes Werk geschrieben, nämlich das A priori im bürgerlichen Recht. Und in diesem Werk macht er darauf aufmerksam, dass dem positiven Recht viele schon in dem Wesen bestimmter Akte vorgegebene Rechtsverhältnisse vorhergehen. Nehmen wir das Versprechen. Wenn die Person A der Person B ein Versprechen gibt, so entsteht aus dem Wesen dieses Versprechens heraus eine rechtliche Verbindlichkeit, die die Person A daran bindet, das Versprechen zu erfüllen, und ein Recht bzw. ein Anspruch auf Seiten dessen, dem das Versprechen gegeben wird. Mit anderen Worten, eine Rechtspflicht und ein Rechtsanspruch entstehen aus dem Wesen des Versprechens. Dieses Versprechen analysiert Reinach genau und es unterscheidet sich zum Beispiel ganz deutlich von der bloßen Willenserklärung. Denn wenn ich nur erkläre, ich will dir das oder jenes geben, ist damit keinerlei Verbindlichkeit meinerseits gegeben. Aber der Akt des Versprechens ist ein besonderer Akt. Es ist ein Akt, der vernehmungsbedürftig ist. Das heißt, er muss vernommen werden von dem anderen, dem ich etwas verspreche. Und erst dadurch, dass er vernommen wird, dass er also wirklich ein Versprechen ist, entstehen aus ihm Anspruch und Verbindlichkeit. Und so gibt es in den Besitzverhältnissen, in vielen anderen Akten, eine Fülle von Akten, die ihrem Wesen und ihrer Natur nach schon bestimmte rechtliche Ansprüche und Verbindlichkeiten begründen. Reinach selber hatte gedacht, dass das positive Gesetz die dadurch entstandenen, sozusagen aus der Natur dieser Akte entstandenen Rechtsbeziehungen willkürlich abändern kann. Meiner Meinung nach, und ich habe das versucht in dem Jahrbuch Aletheia zu begründen, ist das nur sehr teilweise möglich. Natürlich kann der Gesetzgeber zum Beispiel das Alter dessen, der einen Vertrag, einen verbindlichen, rechtsverbindlichen Vertrag abschließt, einschränken und damit eingreifen und gleichsam das, was aus dem Naturvertrag entstanden ist, wieder auflösen. Aber diese Fähigkeit des positiven Gesetzgebers scheint mir sehr begrenzt zu sein. Insofern liegt in diesen a priori, in diesen philosophisch einsichtigen Strukturen menschliche Akte wie Versprechen, Vertragsabschluss, Verzicht auf ein Versprechen und dergleichen, eine Fülle von Quellen von rechtlichen Ansprüchen und rechtlichen Verbindlichkeiten, die der Gesetzgeber in der einen oder anderen Weise achten muss, die also ein wichtiger, weiterer, anderer Bereich präpositiver Rechte ist. Noch wichtiger ist die Sphäre der Naturrechtsprinzipien, also von Prinzipien, die nicht einfach in den Fakten der Natur, also zum Beispiel wie das Recht des Stärkeren, dass einer einfach mehr Kraft hat, gründen, sondern in bestimmten Werten. Zum Beispiel das Prinzip Pacta sunt servanda, das schon das römische Recht formuliert hat. Verträge sind einzuhalten. Verträge müssen beide Parten eines Vertrages einhalten. Dieses Prinzip zum Beispiel ist ein solches Prinzip, das in einem Wert gründet, in dem Wert des Einhaltens, des Versprechens, das also schon eine tiefere Fundierung hat als einfach nur zum Beispiel die Natur der Sachen, die neutrale Natur der Sachen, die der Gesetzgeber auch berücksichtigen muss. Und wenn wir zu diesen sogenannten naturrechtlichen Sphären vordringen, dann ist das Allerwichtigste die Sphäre sowohl der Menschenrechte, also der zentralen, entscheidenden Rechte der menschlichen Person, die kein Staat vergewaltigen darf, und die Sphäre der Gerechtigkeit, die ebenfalls nicht von einem Staat je vergewaltigt werden darf. Und hier finden wir ein beredtes und höchst beeindruckendes Zeugnis schon in der vorchristlichen Philosophie, zum Beispiel bei Cicero. Und ich will hier eine Stelle lesen, in der er mit der berühmten ciceronischen Beredsamkeit diese Quelle des Rechtes, die wir heute als Menschenrechte und auch Naturrechte bezeichnen, zum Ausdruck bringt. Er sagt in De Legibus, also in seinem Werk über die Gesetze im ersten Buch: Doch ist schon das die törichtste Meinung, dass alles gerecht sei, was in den Einrichtungen und Gesetzen der Völker niedergelegt ist. Gilt das vielleicht auch, wenn die Gesetze von Tyrannen erlassen wurden, wenn jene 30 Männer den Athenern Gesetze auferlegen wollten, oder wenn selbst alle Athener sich an tyrannischen Gesetzen erfreuen würden, würden dann etwa diese Gesetze für gerecht gehalten werden? Nicht im Mindesten mehr, glaube ich, als jenes Gesetz, das unser Interrex erließ, dass ein Diktator nach Belieben jeden Bürger auch ohne Prozess straflos töten lassen könne. Also er gibt hier Beispiele, die zeigen, dass es absurd wäre, zu glauben, dass solche Gesetze gerecht sind oder nicht der Gerechtigkeit widersprechen, wie zum Beispiel, dass man straflos einfach jemanden einsperren oder sogar hinrichten kann. Und dann sagt Cicero, es gibt nämlich ein einziges Recht, durch das die menschliche Gesellschaft gebunden ist, die dieses Gesetz zu einer Einheit macht. Dieses Gesetz ist die rechte Vernunft im Befehlen und Verbieten. Wer es ignoriert, ist ungerecht, ob es nun irgendwo oder nirgends niedergeschrieben ist. Also dieses Recht muss nicht im positiven Gesetzbuch niedergeschrieben sein. Es ist ein Recht, das sozusagen aus der Natur und der Würde des Menschen, aus der Natur der Sachen, aus der Natur bestimmter Handlungen hervorgeht. Und so ist es evident, dass es ungerecht ist, zum Beispiel ein Gesetz zu erlassen, wo jemand, der verurteilt wird, überhaupt kein Recht hat, sich zu verteidigen. Oder wo er ohne jede Prüfung des Vorwurfs, der gegen ihn erhoben wird, einfach abtransportiert werden kann, wie in vielen totalitären Staaten das der Fall ist. Und Cicero geht noch weiter in einem anderen Text, der hier grandios ist, wo er sagt, wenn nämlich auf das Geheiß der Völker, wenn durch die Dekrete von Prinzen, also nicht nur der Tyrann, auch das Volk, auch die Mehrheit, auch der Konsens genügen nicht, um etwas recht zu machen. Wenn durch den Rechtsspruch der Richter die Rechte geboren würden, dann wäre es Recht zu stehlen, Ehe zu brechen, Testamente zu fälschen, wenn dies durch Erlässe oder durch Abstimmungen der Massen gebilligt würde. Wenn aber die Ratschlüsse und Erlässe von Dummköpfen so viel Macht haben könnten, dass durch ihr Verdikt die Ordnung der Natur umgekehrt würde, warum beschließen sie dann nicht, dass das Schlechte und Gefährliche gut und heilsam zu nennen sei? Oder wenn das positive Gesetz aus Unrecht Recht machen kann, warum kann es dann nicht aus jedem Übel etwas Gutes machen? Doch können wir in Wirklichkeit ein gutes von einem schlechten Gesetz nur nach einer Norm der Natur unterscheiden? Nicht nur Recht und Ungerechtigkeit werden nach einem Maß des Wesens der Dinge unterschieden, sondern auch alle edlen und gemeinen Dinge. Die Idee aber, dass das Gute und Böse nur in der Meinung darüber liege, ist die Ansicht eines Wahnsinnigen, dementis est. Also hier sagt Cicero, dass es ein Wahnsinn ist, zu leugnen, dass es Rechte gibt, die in der Natur der Dinge gründen. Nun, die Natur, die hier gemeint ist, ist unter anderem und vielleicht in erster Linie auch die Natur der Person, die der Vernunft begabt ist, die bestimmter Akte fähig ist, die frei ist, die sittlich Gutes und Schlechtes verwirklichen kann, die in eine Beziehung zur Wahrheit eintreten kann, die mitmenschliche Gemeinschaften bilden kann. Und in dieser Welt des personalen Lebens und personaler Beziehungen vor allem gründen nicht nur Fakten der Natur, denn hier können wir Kelsen Recht geben, dem Rechtspositivisten, aber auch G. Moore, die von einem naturalistischen Fehlschluss gewarnt haben. Wir können nicht einfach aus einem Faktum der Natur, wie wenn jemand zum Beispiel eine Lust hat, Menschen zu fressen, dann folgt daraus nicht, dass er Recht hat, dass es ein Recht gibt, dass er Menschen frisst. Also aus dem Faktum der Natur lässt sich das Recht nicht begründen. Wohl aber aus der Natur im Sinn der Natur als Träger von Werten und insbesondere auch der personalen Natur, der Natur des Menschen, die als Person eine Würde besitzt. Und wenn wir uns fragen, worin diese Menschenrechte, also die sozusagen die wichtigsten der Rechte gründen, dann finden wir, wie sie in verschiedenen Quellen in der personalen Würde begründet sind. Vielleicht erinnern wir uns hier, dass die große dramatische Erklärung der Menschenrechte durch die UNO Und die verschiedenen Menschenrechtsdeklarationen in Helsinki und in anderen, an anderen Orten auch aus dem Erschrecken darüber geboren sind, dass diese Menschenrechte in unserem Jahrhundert in der furchtbarsten Weise in den Boden gestampft, dass Menschen in der grauenvollsten Form ihrer elementarsten Rechte beraubt wurden bzw. in ihren fundamentalsten Menschenrechten verletzt wurden. So also ist gleichsam das Drama des Naturrechts, das jedem Rechtspositivismus Einhalt gebietet und ihn widerlegt, insbesondere hier in diesen Menschen- oder Personenrechten begründet. Und hier, wenn wir von Menschenrechten sprechen, finden wir, dass eine Reihe von ihnen einfach im Leben und in der Würde des personalen Subjekts, auch wenn der Mensch unbewusst ist, noch nicht bewusst ist, nicht mehr bewusst ist, krank ist, gründen. Auch der, der in einem sogenannten Wachkoma oder Persistent Vegetative State ist, hat diese Würde. Zum Beispiel darf man ihn nicht töten. Zum Beispiel, weil er noch Person ist, auch wenn er nicht als Person tätig werden kann, darf man ihn nicht sexuell missbrauchen, darf man nicht einfach seine Organe verteilen und verkaufen. Also diese Rechte behält er, diese Menschenrechte, behält jeder Mensch, in welchem Zustand immer er ist. Dann gibt es Menschenrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Erziehung, das Recht auf Bildung, das Recht auf freie Bewegung, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht am politischen Geschehen prinzipiell teilnehmen zu können, das Recht, eine Familie zu gründen, Ehe zu schließen, den Ehepartner zu wählen, das Recht, seine eigene Religion auszuüben. Das sind Rechte, die ihre Wurzel haben in dem bewussten, erwachten und auch sogar in dem herangereiften, erwachsenen Bewusstsein. Also in einer Person, die erstens bewusst ist und nicht einfach unbewusst ist und zweitens in einer Person, die ihre Vernunft und ihre Freiheit gebrauchen kann, die also nicht mehr ein kleines Kind oder ein kleines Baby ist. Dann gibt es eine dritte Gruppe von diesen Menschenrechten, die ihre Würde wieder, ihre Quelle wieder in einer anderen Dimension der Würde der Person haben. Nämlich nicht in dieser unverlierbaren Würde, die jeder Mensch, der bewusst und erwacht ist, besitzt oder die überhaupt jeder Mensch besitzt, auch wenn er unbewusst ist. Diese erste Quelle der Menschenwürde im substanziellen, personalen Sein, in dem Dasein des Menschen, sondern diese dritte Quelle der Menschenrechte hängt mit der erworbenen Würde des Menschen zusammen, gleichsam mit der nur durch seine freie, moralisch richtigen Entscheidungen gewonnenen Würde. Bis zu einem gewissen Grad ist diese Würde für die sehr viele Menschenrechte die Voraussetzung. Zumindest dafür, dass man diese Menschenrechte tatsächlich ausüben kann. Zum Beispiel das Recht auf freie Bewegung. Wenn jemand ein Verbrecher ist, kann der Staat ihn einsperren, also ihm dieses Recht nehmen oder ihn an der Ausübung dieses prinzipiell vorhandenen Rechts hindern. Oder wenn ein Mensch zum Beispiel seine Freiheit der Rede dazu missbraucht, dass er, wie Peter Singer oder noch schlimmer in Propaganda, zum Beispiel die ganzen Behinderten eines Landes als vogelfrei oder des Todes würdig erklärt. Oder dass er behauptet, dass zum Beispiel jeder Jude oder jeder Angehörige einer Rasse, jeder Schwarze, einfach auf der Straße niedergeschossen wird. Dann verbietet man ihm die Redefreiheit und wenn er solche Äußerungen macht, wird er eingesperrt. Mit Recht. Das heißt, dass sogar diese Menschenrechte der freien Meinungsäußerung, wenn die Freiheit total missbraucht wird, wenn also der Mensch nicht die Würde eines moralisch gerechten Subjekts hat, ihm verloren gehen bzw. er zu Recht an ihrer Ausübung gehindert werden kann. Und schließlich gibt es aber auch Rechte, die aus besonderen Geschenken hervorgehen, so wie es eine Würde des Menschen gibt, die ihm gleichsam von außen her zukommt. Diese Würde des Menschen, dieser Wert, den ein Mensch dadurch hat, dass er geschenkhaft etwas hat, was ihn vor anderen auszeichnet, kann zum Beispiel in besonderen Talenten bestehen. Und es gibt wohl ein bestimmtes Recht des Menschen, Menschenrecht ist vielleicht ein zu starker Ausdruck dafür, dass ein Hochbegabter vom Staat auch eine bestimmte besondere Förderung empfängt, dass die Künstler, die großen Talente vom Staat gefördert werden, die auch besondere Leistungen erbracht haben. Oder es gibt auch zum Beispiel ein Recht, das in dieser Weise erwächst in dem Bereich der Religion. Wenn zum Beispiel ein Mensch die Überzeugung hat, dass er durch die Religion das Heil, die Gnade erhält Und wenn er in dieser religiösen Überzeugung zum Beispiel Zugang zu den Quellen dieser geschenkhaften Würde sucht, in den Sakramenten, in der Ausübung seiner Religion, dann darf der Staat ihn daran nicht hindern. Das heißt, der Staat muss zumindest die Möglichkeit anerkennen, dass auch über die rein menschlichen Beziehungen hinaus solche geschenkhafte Quellen von Menschenrechten oder auf die durch diese Menschenrechte ein Anspruch besteht, den der Staat respektieren muss, gegeben sind. Und das gilt zum Beispiel auch für die Rechte, die Menschenrechte, die durch besondere Akte des Staates oder der Gesellschaft entstehen, indem nämlich die Gesellschaft einen Menschen vor anderen auszeichnet und ihm eine besondere Würde und ein besonderes Amt gibt durch eine Tat. Zum Beispiel das Menschenrecht der Unabhängigkeit des Richters. Dieses Recht hat nicht jeder, sondern es wird erst dann aktualisiert, wenn ein Richter diese besondere Position hat. Vielleicht ist dieser kurze Überblick über die verschiedenen Quellen und die Realität von Menschenrechten, aber auch von vielen anderen dem positiven Gesetz vorhergehenden Quellen des Rechtes genug, um Sie zu überzeugen, dass es sich hier um ein zentrales Thema handelt, über das Sie viel und weiter nachdenken sollen und dessen Existenz und Realität und auch Verwirklichung in der Völkergemeinschaft und in Ihrem eigenen Staat Sie nach Kräften unterstützen sollten.